Ich lese noch ein Stück aus dem Neuen Testament über diese Weihnachtszeit, und zwar die Ankündigung der Geburt Jesu an Josef. In Matthäus 1, Vers 18 folgende. Da hieß es, mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Weil indessen Josef, ihr Mann, rechtschaffen war und sie doch nicht in Schande bringen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Doch als er dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles jedoch ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesprochen worden ist, welcher sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Als aber Josef vom Schlaf erwacht war, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Ich weiß nicht, wie Sie Weihnachten erleben, ob als Fest der Freude oder der Geschenke, der Beziehungen und Verbindungen, vielleicht aber auch der gestörten Verbindungen. Weihnachten ist ja nicht immer nur ein Fest der Freude, sondern manchmal gibt es auch Ärger. Auf abgespannten Nerven spielt der Teufel Klavier, sagte mal jemand. Und deshalb gibt es leider viele Familien, die sich an solch einem schönen Fest streiten, weil sie mit der Zeitplanung nicht hinkamen, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Und hinterher versucht man dann etwas mühsam, Stille Nacht gemeinsam zu singen, um die Harmonie doch wieder auf dem musikalischen Weg herzustellen. Die Weihnachtsgeschichte hier fing eigentlich mit einem Ärger an. Da gab es nämlich ein Partnerproblem. Da war ein Mann, der enttäuscht war von seiner Frau und sagte, hör mal, du hast mich betrogen, du hast mich in das Licht geführt, mit wem warst du eigentlich zusammen? Ich muss die Situation ein klein bisschen erklären. Damals war es üblich, wenn man verlobt war, dass man nicht zusammen wohnte, auch nicht zusammen schlief, aber juristisch gesehen schon verheiratet war. Wenn man also verlobt war, war man juristisch schon verheiratet, obwohl man menschlich noch nicht zusammen war. Und insofern war er also schon sehr entsetzt, als er feststellte, dass seine Frau ein Baby erwartete, aber nicht von ihm. Das war damals ein heißes Eisen und ein menschlich furchtbares Problem, denn wenn jemand erwischt wurde, der Ehebruch beging, wurde er normalerweise gesteinigt. Es war also nicht so, dass man sagte, oh ja, da muss der Vater dann Unterhaltsbeiträge leisten, sondern die Frau wurde normalerweise ums Leben gebracht. Er hatte also ein Problem, dass er, wenn er jetzt die Sache irgendwie in die Öffentlichkeit trägt, damit das Leben seiner Frau gefährdet, die er nach wie vor liebte. Auf der anderen Seite war er schon sehr enttäuscht. Er saß also zwischen mehreren Stühlen gleichzeitig. Und dann nahm er sich vor, seine Frau heimlich zu entlassen, wie auch immer er sich das dachte, ich weiß es nicht. Er wollte also irgendwie aus dieser Situation herauskommen, ohne ihr Leben zu gefährden. Aber an der Stelle hat Gott ihm dann nachts einen Traum geschenkt, wo ein Engel ihm die Sache erklärte und sagte, Josef, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist schon Gottes Wille, was hier geschieht. Im Gegenteil, hier ist sogar Gott selbst der Vater dieses Kindes. Ich weiß, dass an der Stelle viele Leute ihre Probleme haben. Ich hatte die früher auch, ich war immer so ehrlich, dachte ich, wenn so das Glaubensbekenntnis gesprochen wurde und es hieß dann geboren von einer Jungfrau Maria, dann ließ ich die anderen Leute weiterreden. Ich machte dann eine Pause, weil ich ja nicht sagen wollte, was ich selbst nicht glaube. Hier heißt es, dass der Heilige Geist damit wirkte und zu Beginn der Bibel steht, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, ehe dann die Schöpfung so weiterging. Das heißt, dieser Geist Gottes ist offensichtlich ein schöpferischer Geist. Und für mich ist das kein Problem zu glauben inzwischen, dass ein Gott, der das Leben geschaffen hat, auch an einer Stelle eine Ausnahme macht. Wir denken gewöhnlich so, dass wir sagen, ich glaube nur das, was sich auch heute noch wiederholt. Wenn ein Mensch auf ungeschlechtliche Weise Tiere herstellen kann oder es zumindest in Szene setzt, dann sagen wir, oh, das verstehe ich. Heute gibt es zum Beispiel diese Methode, dass man Tiere klonen kann. Man kann also zum Beispiel eine befruchtete Eizelle eines Schafes, wenn die sich geteilt hat, wieder feinsäuberlich trennen und warten, bis sie sich wieder geteilt hat und sie dann wieder nicht geteilt, verdoppelt hat, sie wieder trennen. Und dann hat man schon viermal die gleiche Zelle und pflanzt sie dann vier verschiedenen Schafen ein. Und dann kriegt man vier identische Schafe, die zur Welt kommen, die gleichen wie ein Ei dem anderen. Das heißt, eigentlich sind diese Schafe dann ungeschlechtlich vermehrt worden. Gut, darin sieht keiner mehr ein Problem, weil sich das jeder vorstellen kann. Aber wenn Gott auf diese Weise Leben schafft, dann sagen wir, oh, das ist mir völlig unverständlich. Ich denke, es ist nicht das Entscheidende, ob jemand das glauben kann oder möchte. Entscheidend ist, was dabei herauskam. Und das, was dabei herauskam, wird hier Jesus genannt, der sein Volk erretten soll von ihren Sünden. Er soll ein Retter sein. Die Leute warteten damals alle auf einen Retter. Sie stellten sich das so ein bisschen vor wie eine Befreiungstheologie. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Stichwort schon kennen. In Südamerika gibt es eine Befreiungstheologie nach dem Motto, so die Besitzenden sollte man ein bisschen absägen und dann das alles verteilen an die, die entrechtet und arm leben. Und so warteten sie damals auf einen Retter, der so eine Befreiungstheologie verwirklicht, indem man die Römer, die Besatzungsmacht aus dem Land fegt und alles irgendwie etwas neu gestaltet. Aber von diesem Retter hier heißt es nicht, dass er gegen irgendeine Militärmacht antrat, sondern er würde sein Volk erretten von ihren Sünden. Ist die Frage, sind Sünden so schlimm, dass man da Rettung braucht? Was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet, dass ich Gottes Willen nicht tue. Ja, um ein Beispiel des Verkehrs zu gebrauchen, wenn das blaue Schild so einen weißen Pfeil hat, bitte geradeaus fahren und ich dann rechts abbiege, dann habe ich ein Gebot der Verkehrsführung übertreten. Und wenn Gott mir in meinem Leben klar machen würde, dein Weg geht eigentlich geradeaus, ich aber abbiege, dann hätte ich eine Sünde begangen, egal was das ist. Sünde nehmen die meisten Leute nicht ernst. Es gibt ein Lied von Milovic, vielleicht kennen Sie das, das heißt, wir sind alle kleine Sünderlein. Oder andere machen da so ihre Späße. Ich fuhr hier in Obertshausen an einer Ampel neben einem Auto vorbei, dann, da stand drauf, vielleicht ist sogar der Fahrer heute Abend hier, das weiß ich nicht, da stand drauf, don't follow me, I'm lost too. Das heißt übersetzt, folge mir nicht, ich bin auch verloren. So ein kleiner Scherz, so, ich habe auch keine Orientierung, ich bin genauso hilf- und ahnungslos wie du, also häng dich nicht an meine Fersen, es kommt nichts dabei heraus. Oder was ich von Vertretern hörte, so ein Jargon, mit dem man so ein bisschen Sarkasmus betrieb, so nach dem Motto, in der Hölle sehen wir uns alle wieder. Wobei sie natürlich glauben, dass es so eine Hölle sowieso nicht gibt. Vielleicht werden sie erstaunt sein, wenn sie sich dort tatsächlich treffen sollten. Ja, man spielt so ein bisschen mit dem, was wir Sünde nennen, aber für Gott ist es ein tödlicher Ernst. Gott nimmt Sünde tödlich ernst. Ich weiß nicht, ob Sie schon ein- oder mehrfach ins Alte Testament hineingeschaut haben. Da mussten immer wieder Opfer gebracht werden, das heißt, da mussten Tiere ihr Blut vergießen, damit Sünde bedeckt wurde und Gott sie vergeben konnte. Gott vergibt Sünde nur, wenn Blut fließt, sagt die Bibel. Egal, ob ich das jetzt glauben möchte oder nicht, das steht dort drin im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 22. Er nimmt Sünde tödlich ernst und wir haben hier vorne in unserer Kirche ganz bewusst ein Kreuz hängen, als Hinweis darauf, dass da auch ein Lamm sein Blut vergossen hat, damit Gott Sünde vergeben kann. Gott nimmt Sünde tödlich ernst. Ich denke, dass alle Weltreligionen es mit der Frage der Schuld zu tun haben und die auf irgendeine Weise lösen. Da gibt es viele Religionen, die stellen sich, viele Menschen auch, Gott so vor, als ob er am Ende der Zeit dann so eine Waage hätte. Auf der einen Seite legt er so die guten Taten und auf die andere Seite die schlechten Taten und dann wird es ausbalanciert und hoffentlich sind die guten Taten etwas häufiger vertreten, dann werde ich angenommen, wenn nicht, habe ich Pech gehabt und lande irgendwo im Abseits. Viele Menschen glauben das, auch wenn sie es so nicht aussprechen würden. Und schon vor Weihnachten haben wir eine ganz ähnliche Linie, gerade bei pädagogisch interessierten Leuten, sei es, dass Pädagogik ist oder auch nicht, dass manche sagen, weißt du, wenn du brav bist, kommt das Christkind zu dir. Und wer möchte nicht, dass das Christkind zu ihm kommt und was Schönes mitbringt? Das heißt, hier ist schon so eine Linie, wenn ich brav bin, werde ich von Gott belohnt. Glauben Sie, dass das Christkind dazu auf die Welt kam, um die Braven zu belohnen? Er starb am Kreuz, nicht weil wir so brav sind, sondern weil wir Hilfe brauchen. Und das Geschenk, das Jesus uns schenken möchte, ist das Geschenk der Vergebung. Oder nehmen wir eine andere Religion, die Sie kennen, asiatische Religion wie den Hinduismus oder andere. Da wird die Frage der Schuld anders beantwortet, nicht mit diesem Waagesystem, wo ich dann irgendwann angenommen bin, sondern dann sagt man, wenn du es im ersten Durchgang nicht geschafft hast, gut zu sein, möglichst fehlerfrei zu leben, dann musst du es eben im zweiten Durchgang schaffen. Du wirst dann wiedergeboren, sei es ein Stock tiefer, wenn du es nicht so gut geschafft hast, oder etwas höher, wenn du es gut geschafft hast. Und dann musst du im zweiten Durchgang das versuchen, was du beim ersten nicht leisten konntest. Die Lehre von der sogenannten Wiedergeburt im Sinne einer Wiederverkörperung, die inzwischen auch in Deutschland jeder Fünfte glaubt, laut Umfrage, also vielleicht auch hier unter uns. Hier beantwortet man also die Frage der Schuld. Im zweiten Durchgang wirst du das leisten können, was du im ersten nicht geschafft hast. Ich könnte in einem zweiten Durchgang nicht anders sein als im ersten, auf jeden Fall nicht fehlerfrei. Die Bibel beantwortet die Frage der Schuld mit dem Stichwort der Vergebung und sagt, dazu erschien Jesus als Retter und das größte Geschenk an Weihnachten ist die Vergebung, geknüpft an eine Person. Ich denke an ein Beispiel, das ich dieser Tage las, was mich sehr bewegt hat, Sie vielleicht auch bewegen wird, weil Sie es zumindest in der ersten Hälfte kennen. Da gab es vor 3 Jahren eine junge Dame aus Nordkorea, das heißt, die Dame gibt es auch heute noch, mit dem Namen Hun He Kim, vielleicht spricht man es ganz anders aus. Und sie war ganz überzeugt von ihrer Ideologie, die sie vertrat, von dem großen Führer, den sie verehrte, und hat dann im Vorfeld der Olympischen Spiele zusammen mit einem älteren Mann einen Boeing 707 bestiegen und eine Bombe an Bord geschmuggelt. Ihr gelang es bei einer Zwischenlandung dann wieder auszusteigen. Auf jeden Fall, dieses Flugzeug explodierte mit 115 Menschen, die dabei ihr Leben verloren. Sie selbst setzte sich mit ihrem Begleiter nach Bahrain ab und wurden dort aber doch erkannt und verhaftet. Und sie waren auch darauf vorbereitet, jeder von ihnen hatte Cyankali dabei und haben das dann geschluckt. Der Begleiter war sofort tot und sie wachte zu ihrem großen Entsetzen nach 3 Tagen wieder auf. Das heißt, sie war nicht gestorben, sondern war eben nur 3 Tage mehr oder minder ohne Bewusstsein gewesen. Sie wurde dann nach Südkorea ausgeliefert und dort verurteilt. Und so langsam dämmerte es ihr, dass das vielleicht doch gar nicht so eine Heldentat war, die sie da verbracht hatte, sondern einfach schlichtweg ein Verbrechen. Und dass sie 115 Menschen in den Tod geschickt hat, aus dem Glauben an einen Führer, der eigentlich gar kein Führer dieser Art sein brauchte, sondern vielleicht eher ein Verführer ist. Im Zuchthaus dort in Südkorea begegnete sie ihren Bewachern und in Südkorea gibt es sehr viele, immer mehr junge und auch mittelalterliche Menschen, die Jesus kennen. Das nimmt sehr stark zu und ihre Bewacher waren auch Christen und sagten, wenn du langsam begreifst, dass du hier ein großes Verbrechen begangen hast, dann empfehlen wir dir, lies doch mal in der Bibel und da wirst du einen anderen Führer kennenlernen, der wirklich ein Retter ist. Und das hat sie getan und sie sagte, ich habe dieses Buch förmlich verschlungen. Und dann fing sie ganz langsam an zu verstehen, dass da nicht nur irgendwelche Regeln drin stehen, sondern dass da ein Retter kam, der auch sein Leben verloren hat, aber als Sohn Gottes, damit Gott uns vergeben kann. Und das hat sie ganz langsam begriffen und ihr Leben Jesus anvertraut und ihre Schuld ihm bekannt. Sie weiß, diese Toten werden nicht mehr leben. Sie kann die Angehörigen wahrscheinlich kaum trösten, weil sie gar nicht sehen möchten. Sie ist erstaunlicherweise vor wenigen Tagen begnadigt worden. Sie ist also auf freiem Fuß. Sie ist nicht mehr im Zuchthaus. Und sie sagt, ich möchte mit dem Leben, das ich jetzt neu gewonnen habe, soweit immer das möglich ist, Gott ehren. Jesus starb am Kreuz, um uns zu retten von unseren Sünden. Der größte Teil des Neuen Testamentes ist von einem Mörder geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der Paulus, der all diese Briefe da geschrieben hat nach Rom und Korinth, war ein Mörder. Der hatte Leute umgebracht aus religiösem Fanatismus heraus. Jesus vergibt uns. Ich kann natürlich sagen, in meinem Leben ist es nicht so schlimm wie bei dieser jungen Frau. Aber ob ich aus einer Elektroleitung einen Millimeter herausschneide oder 10 Meter, macht schon einen Unterschied. Aber auch wenn ich nur einen Millimeter herausschneiden würde, fließt kein Strom mehr. Und die Bibel sagt, wenn jemand alle Gebote halten würde und nur in einem einzigen versagen würde, dann wäre er in allem schuldig. Das heißt, diese Linie ist sozusagen völlig unterbrochen. Jesus starb für meine Schuld. Er schenkt mir Vergebung und ich darf persönlich an ihn glauben. Weihnachten mit Jesus im Herzen ist eine große Freude. Weihnachten ohne Jesus zu kennen, ist sicher auch eine Freude, weil es so viel Schönes gibt. Schöne Lieder, liebe Angehörige, schöne Geschenke, diese und jene Erinnerung. Aber wenn ich Jesus nicht kenne, ist es so, wie wenn ich ein Rad habe ohne Achse. Das heißt, das Rad ist rund, es rollt, wenn ich es hier durch den Raum rolle, aber ich kann es zu nichts verwenden. Und deshalb wäre es schön, wenn ich Jesus als Achse in meinem Leben entdecke, als den, um den sich alles dreht. Nicht, dass es sich um mich dreht, sondern um ihn. Und dann auch die richtige Drehung bekommt, die er meinem Leben geben möchte. Am Weihnachten gibt es viele Postkarten, viele Briefe, viele Telefonate. Warum spreche ich nicht auch mit dem, dem dieses Fest gewidmet ist, mit Jesus? Wenn Jesus fehlt, dann ist es eigentlich nicht sehr viel mehr als eine winterliche Sonnenwendfeier, wie es die alten Germanen gefeiert haben, das sogenannte Julfest in diesem Monat, den wir haben. Mit Jesus im Herzen ist es mehr. Die Einstiegsfrage war die, wie erleben Sie Weihnachten als Fest der Freude, des Beschenktwerdens? Ist vielleicht auch ein bisschen Ärger dabei, das kann schon sein. Weihnachten ist dann schön, wenn ich Jesus kenne. Das, was Gott mir wirklich schenken wollte, ist Rettung von meinen Sünden durch Vergebung und durch eine innere Erneuerung, die mich loslöst. Mancher ist ja in seinem Leben so, dass er im Moment verstrickt ist in sein Lügensystem, das er hat, vielleicht finanziell verstrickt ist, vielleicht familiär irgendwo ganz daneben liegt. Irgendwie kann einem auf jede Weise die Kontrolle im Leben entgleiten. Und dann ist Jesus da als derjenige, der uns retten möchte, auch aus solchen verfahrenen Situationen. Wenn Sie Ihre Rettungserlebnisse erzählen könnten, die Sie haben im Leben, wo Sie gerettet wurden, vielleicht als kleines Kind aus irgendeinem Wasser heraus oder aus einem Auto, das sehr beschädigt war, oder wo Sie einen anderen retten konnten, dann hätten wir viele interessante, dramatische Erlebnisse, die wir hier erzählen. Wenn Jesus uns retten will von Sünde, war das auch sehr dramatisch. Er hat nicht nur sein Leben in die Gestalt eines kleinen Kindes hineinbegeben, als er geboren wurde, sondern er starb am Kreuz, um für uns diesen Weg der Vergebung zu öffnen. Wenn wir Weihnachten richtig feiern, werden wir Jesus loben und uns freuen, dass er uns kennt. Und wenn wir ganz offen sind für ihn, auch ihm sagen, ich möchte dich auch immer mehr kennenlernen. Ich werde an der Stelle schließen mit einem Gebet, in dem ich einfach Jesus anrede. Und wenn Sie es möchten, können Sie dieses Gebet in Ihrem Herzen mitsprechen, das heißt für sich persönlich wiederholen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich persönlich kennst und liebst. Ich danke dir für dieses Weihnachtsfest. Ich danke dir für alle Vergebung, die Gott mir schenkt in deiner Person. Und ich möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Ich bin gespannt, wie du mich segnest und auch zum Segen setzt. Amen.